Deutschlandfunk Marktplatz.
Da hat's geschossen, das war das Signal Hirsch tot. Weidmannsheil, sagen wir heute, der Weg zum Jagdschein und ins Revier. Und es begrüßen Sie Jule Reimer und
Anke Petermann.
Wir senden heute live aus dem Forstamt in Trier-Quint. Vielen Dank, dass wir hier zu Besuch sein dürfen. 1,2 Millionen Rehe, 800.000 Wildschweine und 77.000 Rothirsche sind letztes Jahr in Deutschland erlegt worden von Jägern und Jägerinnen. Häufig ist das Fleisch für den Eigenbedarf, aber die Jäger und die Forstämter verkaufen es auch. Das ist natürlich nichts im Vergleich zu den, ich glaube, es sind 26 Millionen Schweine, die in deutschen Ställen stehen. Jagen wird wieder populärer. Wir wollen heute gucken, wie kann man das erlernen, welche Kosten entstehen dabei, was muss man da auch insgesamt investieren, wie kann man es ausüben, sich an der Jagd beteiligen, kann man das in der Gruppe, einzeln mit eigener Pacht, welche Rechte und Pflichten damit verbunden sind. Also wir gucken heute auf Jagen praktisch und wir werden auch einen Blick in die Wildbretküche werfen. Sie können sich wie immer beteiligen, auch an dieser Sendung, auch wenn wir im Forstamt in Trier-Quint sind. Unter der Telefonnummer 00800 44 64 44 64 oder schreiben Sie uns eine E-Mail unter marktplatz@deutschlandfunk.de. Wir haben die Kolleginnen im Kölner Funkhaus und die sammeln Ihre Fragen. Und wenn Sie Fragen haben, die Sie hier direkt an unsere Gäste senden möchten, werden wir sie auch hier in die Sendung reinstellen. Über die Art des Jagens gibt es unter Jägern und Jägerinnen unter Umständen auch mal unterschiedliche Vorstellungen, mal mehr, mal weniger. Und das sehen Sie auch an unseren Gästen. Wir begrüßen Dirk Henner-Wellershoff. Er ist Vizepräsident des Deutschen Jagdverbandes, des DJVs, und gleichzeitig auch Präsident des Brandenburger Jagdverbandes. Elisabeth Emmert ist Vorsitzende des Ökologischen Jagdverbandes, ÖJV. Und Gundolf Bartmann ist unser Gastgeber hier. Er ist Forstdirektor, Leiter des Forstamtes Trier-Quint. Und der steht hier so ein bisschen für die Waldwirtschaft, die Waldbesitzer oder Waldverwalter. Ja, und wie gesagt, beteiligen Sie sich und das geht so.
Der Marktplatz im Deutschlandfunk. Mischen Sie sich ein per Telefon 00800 4464 4464 oder schreiben Sie uns eine Mail marktplatz@deutschlandfunk.de.
Dirk Henner-Wellershoff, Sie sind hier für den Deutschen Jagdverband. Wie sind Sie zum Jagen gekommen?
Ich bin da ganz väterlicherseits geprägt. Meine Mutter hat einen Jagdschein, mein Vater hat einen Jagdschein, der Opa hat einen Jagdschein. Also bei uns ist das Familientradition.
Die Familie spielt durchaus eine Rolle. Ich weiß nicht, wie das bei Frau Emmert, Elisabeth Emmert ist.
Also da gab es schon Kontakte zur Jagd, aber ich habe Biologie studiert und kam auch über das Studium dann wieder zu dem Thema Jagd, zu Wildbiologie, Wald-Wild-Zusammenhänge. Das war eigentlich der Anstoß, das auch praktisch dann zu betreiben.
Direkt noch eine Nachfrage. Deutscher Jagdverband ist ja ein ganz alter Verband. Der Ökologische Jagdverband ist jetzt noch nicht ganz so alt, ich glaube so rund 10 Jahre. Warum nennen Sie sich Ökologischer Jagdverband?
Den gibt es schon 30 Jahre.
Entschuldigung.
Wir nennen uns ökologisch, weil wir eben diese ökologischen Zusammenhänge bei der Jagd mehr beachten wollen, weil wir das empfinden, dass viel Kritik an der Jagd gibt, zum Teil für berechtigt halten und eben diese Änderungen wollen und ökologischer Jagen, gesellschaftlich akzeptabler Jagen, mehr Tierschutz beachten und auch die Wild-Wild-Zusammenhänge mehr beachten.
Da gucken wir auch noch drauf. Aber im Vordergrund dieser Sendung stehen jetzt auch vor allen Dingen erstmal praktische Fragen. Gundolf Bartmann, Sie sind ja auch mit im Deutschen Jagdverband, also Sie sind hier der Forstamtsleiter. Ist jeder Förster auch ein Jäger?
Er sollte es zumindest sein und hat es auch in seiner Ausbildung gelernt. Die Passion ist natürlich, die Leidenschaft für die Jagd ist natürlich unterschiedlich. Und für uns Förster ist ganz klar, ist der Wald an erster Stelle. Das muss unsere Passion sein, Natur und Wald. Und dann kommt Wild und Jagd. Wenn es so geordnet ist, haben wir einen richtigen Berufsstand und so muss es auch sein.
Kommen wir zum Thema Jagdschein. Der ist ja überhaupt die Voraussetzung, dass man jagen darf. Herr Wellershoff, was lernt man da oder wie kommt man an den Jagdschein?
Also an den Jagdschein kommt man erstmal, wenn man Interesse an der Jagd hat und sich zu einem Kurs anmeldet, in dem man bestimmte Unterrichtsfächer unterrichtet bekommt. Das ist ganz selbstverständlich. Es ist Wildbiologie, das ist das Schießen, es ist Naturkunde. Also alle Bereiche der Jagd, Wildbrethygiene ist sehr wichtig mittlerweile. Wir gewinnen Lebensmittel, also der Jäger ist zertifiziert als Lebensmittelhändler und gibt ja dann auch ab, das Wild an den Endverbraucher, muss also da umfangreich geschult werden. Wir sagen, in der Regel braucht man da einen Jahreskurs zu. Es gibt mittlerweile Kurzkurse, 4 Wochen für Berufstätige. Gibt also unterschiedliche Möglichkeiten, sich dem zu nähern und wird dann einer sehr schwierigen staatlichen Prüfung unterzogen, die wir das grüne Abitur nennen und die dann erfolgreich mit Schießprüfungen abgelegt werden muss, damit man dann auf die Jagd gehen kann.
Frau Emmert, ist das für Sie auch der gleiche Weg zum Jagdschein, zum Jagenlernen?
Das ist für alle der gleiche Weg, die staatliche Prüfung. Es gibt auch einige Länder, in die man vorherigen Kurs anmelden kann. Und auch diese, dass es nicht mehr nur an diese Verbände gebunden ist. Der ÖJV bietet auch eine Ausbildung an mit Jagdschein.
Das heißt, man kann einfach im Internet sich informieren. Also es gibt die Verbände, es gibt unabhängige Jagdschulen, an die man sich wenden kann. Wie teuer ist das?
Geht bei den einfachen Kursen los, die 750 € als Grundbeitrag nehmen. Dazu kommt dann natürlich Ausrüstung, Erstausrüstung, wenn ich bestanden habe, sodass man realistischerweise zwischen 2.000 und 3.000 € rechnen muss für den Jagdschein. Mit einer Erstausrüstung kann es dann auch 4.000 € werden.
Was gehört zu so einer Erstausrüstung?
Ja, man braucht natürlich mal eine Waffe, man braucht entsprechende Kleidung, man braucht Fernglasoptik, dass man was draußen sieht. Es ist aber natürlich sehr, sehr unterschiedlich, was man für notwendig hält und welche Art von Jagd und wie intensiv, dass man es dann ausübt. Darum ist es natürlich schwer, pauschale Kosten anzugeben.
Jetzt gehen wir noch mal rüber zum Forstverwalter. Wenn der Jäger kommt, was wünschen Sie sich denn noch, was der da mitbringen soll? Also unter anderem habe ich gelesen, eine Haftpflichtversicherung ist auch wichtig und ist auch Pflicht, ne?
Ja, natürlich ist die Sicherheit steht an erster Stelle. Aber er sollte natürlich auch ein Verständnis insgesamt für die Natur mitbringen. Nicht nur für die Wildtiere, sondern auch für den Lebensräume, für den Wald. Wir wünschen uns waldverständliche Jäger, wie ich mir auch persönlich Förster wünsche, die was vom Wild verstehen, damit beides in einem Einklang steht und Jäger sich wirklich aus ihrer Verantwortung bewusst sind, dass sie auch durch die Regulation der Wildbestände ganz maßgeblich zu einer intakten Natur beitragen.
Ich sage noch mal die Nummer des Hörertelefons. Sie können sich beteiligen. Wir sammeln in unserem Kölner Funkhaus die Fragen. Die werden dann weitergeleitet hier ins Forstamt in Trier-Quint. Sie erreichen uns unter 00 800 64 64 64 64 oder Sie schreiben uns eine E-Mail unter marktplatz@deutschlandfunk.de. Wir sind hier live im Forstamt Trier-Quint. Möglicherweise hören Sie da auch ein bisschen im Hintergrund was vom Forstamtsbetrieb. Ich möchte noch mal das Verständnis aufgreifen, die Frage, dass sich die Jäger auch für den Wald, für den Forst, die Natur, die Flora interessieren sollen. Julia Klöckner hat beim letzten Waldgipfel vor 2 Monaten eine stringentere und zielgerichtete Jagd gefordert, weil der Wald gebeutelt sei von Dürre, Stürmen und Käfern. Die notwendige Wiederaufforstung könnte gefährdet sein. Was heißt das praktisch? Also welche Rolle spielt da die Jagd?
Ja, wir haben konkret die Situation, dass wir durch den Klimawandel und durch die Schäden an Borkenkäfern zunächst einmal Freiflächen haben in großer Zahl. Die Freiflächen müssen aufgeforstet werden. Sie werden heute mit Baumarten aufgeforstet, die eben nicht Fichte sind oder Kiefer, sondern mit anspruchsvollen Laubbaumarten, die in ein Umfeld kommen, wo möglicherweise nur Fichten existieren. Und diese neuen Baumarten, die dann in eine solche Fläche kommen, sind natürlich eine Attraktion, insbesondere fürs Rehwild. Und deshalb ist es Aufgabe, auf diesen Flächen eine intensive Jagd zu betreiben. Zweiter Punkt ist der Waldumbau. Wir wollen ja die Nadelholzreinbestände in Mischwälder überführen. Das kann man nur dann tun, wenn man unter diese Bestände Baumarten pflanzt, Laubbaumarten pflanzt oder die Tanne pflanzt. Beides Baumarten auch, die gefährdet sind. Das heißt, der Waldumbau muss gelingen. Und ja, es ist Aufgabe, dass die Jagd nicht nur im Feld stattfindet, wo heute viele Aufgaben da sind mit der Schwarzwildbejagung, sondern wir auch Jäger finden, die im Wald jagen und das Waldjagen auch verstehen.
Müssen wir kurz erklären, das Schwarzwild, das sind die Wildschweine. Die Jäger haben auch insgesamt eine ganz eigene Sprache. Die Kollegin Anke Petermann und ich, wir durften bei einer Jagd mitgehen, eine Drückjagd mit dem Forstamt Wasgau. Und Anke Petermann hat jetzt für Sie dieses Erlebnis zusammengefasst.
Guten Morgen. Guten Morgen. Vorm Lagerfeuer treffen sich im Morgengrauen 100 Jäger aus südwestlichen Bundesländern und Frankreich. Viele tragen grell-orangefarbene Anoraks mit Tarnmuster. Günther Dieter Klein, Pressesprecher des Jagdverbands Rheinland-Pfalz, erläutert.
Wir schießen heute scharf. Das heißt also, wir müssen uns gegenseitig sehen können. Bewegungsjagden sind immer mit sehr hohen Sicherheitsaspekten.
Es gilt der oberste Grundsatz, Sicherheit geht vor Jagderfolg.
Mahnt nach dem Halali Forstamtschef Ralf Neuheisel. Treiber in Warnwesten und bellende Jagdhunde werden sich später durchs Gelände bewegen, um das Wild aufzuscheuchen. Sie dürfen nicht gefährdet werden. Jagdleiter Neuheisel verkündet, Rehwild darf ohne Einschränkungen erlegt, allerdings kein Alttier vom Kalb weggeschossen werden, so auch beim Wildschwein.
Beim Schwarzwild? Alles frei, unabhängig von Alter und Gewicht, Ausnahme Bache mit abhängigen Frischlingen. Bitte machen Sie Beute.
Eine kurze Autofahrt später klettert Günther Dieter Klein mit der ungeladenen Büchse auf ein Holzgestell im Buchenwald. Diesen Posten hat ihm der sogenannte Ansteller zugewiesen. Von hier aus darf Klein Richtung Hang oder Tal schießen, aber niemals in die Luft. Immer so, dass der Waldboden Kugelfang ist. Erst auf dem etwa 2 Meter hohen Jagdstand lädt Klein das Gewehr. Die Waffe bleibt aber gesichert. Dann Ausschau halten, horchen und schnuppern. Wildschweine, hatte Klein vorher verraten, riechen nach Maggi. Ein Rothirsch tritt aus dem Gebüsch am Hang. Klein schaut durch den Sucher am Gewehr. Doch das weibliche Tier stellt sich erst im spitzen Winkel zum Hang, sodass es nicht zu treffen ist, bewegt sich dann zu einer Fichtengruppe. Der Jäger flüstert.
Können doch gar nicht schießen, da steht da so viel dazwischen. Waffe kann ich hochnehmen.
Nicht geschossen ist auch gejagt, resümiert Klein, als er 1,5 Stunden später die Büchse entlädt und vom Jagdstand steigt. Mehr Erfolg hatte Stefan Schmitz. Am Treffpunkt erzählt der Ludwigshafener, dass er einen Überläufer erlegt hat.
Das ist ein einjähriges Wildschwein. Ja. Das lag hier in Sichtweite, das Stück. Habe ich mit einer Schnur hinter mir hergezogen, Richtung Straße nach vorne. Da hilft man also mit, das Wild zu bergen. Dann latscht man nicht einfach davon.
Und jetzt holen wir hier die Därme raus aus der Bauchhöhle.
Auf dem sogenannten Aufbrechplatz vom Kühlhaus weidet Metzger Marco Koch eines der erlegten Rehe aus. Nach dem Ausweiden und vor dem Weiterverkauf, so Forstamtsleiter Neuheisel, wird das Fleisch auf Erreger der afrikanischen Schweinepest, auf Trichinen und radioaktive Belastung getestet.
Also alles, was 600 Becquerel und mehr hat, wird verworfen. Und was drunter ist, darf auf den Markt.
Am Nachmittag geht es zur zweiten 1,5-stündigen Treibe in einem anderen Revier. Danach versammeln sich die Jäger, um zu erfahren, wie viel Beute insgesamt gemacht wurde. Jagdleiter Neuheisel bilanziert.
Wir haben heute Mittag noch mal 13 Stück Wild dazu erlegt, sodass wir jetzt insgesamt 43 Stück Schalenwild auf der Decke liegen haben.
Also Rehe, Hirsche und Wildschweine. Mit Weidmannsheil und Fichtenzweig werden die Schützen am Lagerfeuer zur Beute beglückwünscht. Weidmanns Dank, antworten sie. In der Abenddämmerung erklingt das Halali zum Jagdende.
Das war eine Reportage von einer Drückjagd im Forstamt Wasgau. Dirk Henner-Wellershoff vom Deutschen Jagdverband. Welche Formen von Jagd gibt es? Das war jetzt eine Jagd, die wurde geleitet vom Forstamt selber.
Na, es gibt unterschiedlichste Jagdarten. Wir unterscheiden zwischen Gesellschaftsjagd, das ist das, was wir jetzt eben haben, oder Ansitzdrückjagd nennt man das heute. Da sitzen die Jäger auf Ansitzböcken für eine gewisse Zeit. Hunde und Treiber beunruhigen das Wild. Es wird dann geschossen und nachher eingesammelt. Die andere wirklich wichtige Jagdart ist die Einzeljagd. Das heißt, ich gehe alleine oder zu zweit raus und warte auf das Wild, in der Regel am Morgen oder am Abend.
Würde so eine Jagd, da waren hauptsächlich jetzt Jäger gewesen vom Deutschen Jagdverband, beim Ökologischen Jagdverband genauso laufen?
Würde natürlich genauso laufen. Es muss gut organisiert sein. Und gerade diese Bewegungsjachten sind ganz wichtig. In den Wäldern, die ja strukturreicher werden und werden sollen, also unübersichtlicher werden, ist es ganz wichtig, dass man eben das Wild in Bewegung bringt, mit guten Hunden, gute Stände hat und engagierte Leute. Und dafür ist es auch noch wichtig, dass die Schießleistung der Jäger immer wieder geprüft wird, dass man sich fortbildet, dass man an den Schießstand geht und immer wieder übt, um wirklich gut zu treffen.
Jetzt habe ich im Vorfeld von dieser Sendung von diversen Stimmen gehört, wie du warst auf einer Drückjagd, auf einer Treibjagd, das ist doch Tierquälerei. Warum ist es aus Ihrer Sicht offenbar das nicht? Sie nennen sich ja Ökologischer Jagdverband.
Das ist so, dass es natürlich für das Wild eine große Beunruhigung ist, dass aber das Wild ja darauf eingestellt ist, dass es gestört wird in der Natur. Da gibt es auch Beutegreifer, die dem Wilde nachstellen. Und wenn das gut gemacht ist, ist es auch keine Hetzjagd, sondern das Wild wird ja relativ zügig dann erlegt. Und das ist einfach notwendig und die Tiere sind damit, kommen damit klar. Und die Ansitzjagd, die schon genannt wurde, ist ja auch eine Störung. Und das Wild merkt ja ganz genau, wo ist dieser Hochsitz. Die wissen das zum Teil. Die merken, wenn das nach Mensch riecht oder wenn dort Störungen sind, sodass diese ja zum Teil schon fast belagerungsähnliche Einzeljagd, weil man natürlich oft noch auswählen will, auch eine große Störung ist. Das ist vielleicht nicht so deutlich. Und dass diese geringere, konzentrierte Störung effektiver ist und letztlich auch tierschutzgerecht ist, auf jeden Fall.
Das heißt also, danach ist dann auch erstmal wieder Ruhe im Wald?
Danach ist erstmal wieder Ruhe und wie gesagt, die Tiere sind Fluchttiere, die kommen auch gut klar. Und es ist ja nicht so, dass die, wenn da irgendwo ein Hund in die Dickung reingeht oder ein Mensch, dass die auf der anderen Seite rausschießen wie die geölten Blitze. Die haben Nerven, die haben Vermeidungsstrategien, die haben Feindvermeidungsstrategien. Das ist, also die sind da drauf eingestellt. Es ist oft gar nicht so einfach, dass man die in Bewegung bringt, weil sie eben clever sind.
Sagen Sie noch mal aus Ihrer Sicht, warum mehr geschossen werden sollte?
Es wurde ja schon genannt, dass auch diese Klimasituation und die Waldprobleme, die jetzt konkret und ganz akut auftreten, ein neuer Anstoß sind, dass man diesen Waldumbau macht, dass man naturnähere Wälder haben, dass es ganz notwendig ist, dass die Jagd dort ihre Rolle erfüllt, was in der Vergangenheit auf großen Flächen wie eben so Verbissgutachten, so Waldgutachten zeigen, dass es nicht der Fall ist. Es ist ganz wichtig, dass wir jetzt noch einmal umswitchen und auf möglichst großer Fläche diese Aufgabe erfüllen, die für den Wald wichtig ist, die aber für die gesamte Gesellschaft wichtig ist.
Da gibt es auch mitunter unterschiedliche Ansichten über die Art und Weise, wie viel geschossen werden sollte. Da kann Herr Wellershoff gleich auch noch mal was dazu sagen. Das Thema Jagd heute im Deutschlandfunk. Wie kann man einen Jagdschein erwerben? Wie kann man es lernen zu jagen? Wie kann man Erfahrungen sammeln? Braucht man dafür ein eigenes Revier? Alles Thema heute werden wir gleich weiter beantworten. Nach den Nachrichten bitte melden Sie sich, rufen Sie an. Wir werden Ihre Fragen sammeln und Sie werden weitergeleitet an uns hier im Forsthaus in Trier-Quint. Wir werden Sie auch live in die Sendung reinnehmen, wenn Sie möchten. 00800 44 64 44 64 ist die europaweit kostenfreie Telefonnummer und Ihre E-Mail erreicht uns unter marktplatz@deutschlandfunk.de. Weidmannsheil, heute ist das Thema Jagen beim Deutschlandfunk auf der Agenda. Wie kann man das erlernen? Welche Anforderungen gibt es? Welche Kosten entstehen? Auch, es geht auch um Zielkonflikte zwischen Tierschutz, um Waldschutz. Und ich übergebe jetzt mal direkt an meine Kollegin Anke Petermann, die auch mit mir hier im Forstamt in Trier-Quint ist.
Ja, eine Höreranmerkung. Isa Duffy oder Duffy moniert, dass wir, also der Deutschlandfunk, dass wir einem veralteten, brutalen Sport eine Plattform bieten, ohne Jagdgegner einzubeziehen. Und an die Jägerschaft geht der Vorwurf, sie wolle Schutzzeiträume aufweichen, die ohnehin ja noch nicht mal für alle Tiere gelten würden. Ja, das sind Ihre Fragen.
Vielleicht können wir das ganz kurz einordnen. Also wir sind hier die Sendung Marktplatz. Wir sind die Sendung, ja, kann man so sagen, fürs Praktische. Sie hören ja unser Programm, möglicherweise vormittags auch an anderen Tagen. Und wir haben zum Beispiel mittwochs einen Sendeplatz, der nennt sich Länderzeit. Und alles, was sehr stark in die politische Diskussion reingehört, würden wir an dieser Stelle in der Länderzeit zum Beispiel oder auch montags kontrovers platzieren. Deshalb bitte ich um Verständnis. Wir wollten hier informieren, wie funktioniert Jagd, auch durchaus mit einer kritischen Diskussion, aber sehr praktisch bezogen. Aber wir versprechen Ihnen, Frau Duffy, dass wir das weitergeben an die Kollegen. Wir würde auch ganz kurz was erfragen bei meinen beiden, bei der Jägerin und dem Jäger, die neben mir stehen. Dieser Vorwurf, Sie würden versuchen, Schonzeiten aufzuweichen. Herr Wellershoff, was sagen Sie dazu?
Das Gegenteil ist der Fall. Wir treten für umfangreichen Schutz der Tiere ein, in der Zeit, wo Tiere Schutz benötigen, Eltern Aufzuchtzeit, also wenn Junge da sind. Wir treten insbesondere auch für einen Schutz der jungen Wildschweine ein, die so ein bisschen in den Verruf gekommen sind, die Schweinepest zu übertragen. Das tun sie natürlich und deshalb sehr rigoros verfolgt werden. Nichtsdestotrotz ein ganz großen Augenmerk darauf, dass wir es mit Tieren zu tun haben, die unseren Schutz und die mit der entsprechenden Ehrfurcht auch behandelt werden müssen.
Frau Emmert vom Ökologischen Jagdverband.
Das ist sicher richtig, aber es gibt da immer noch Tiere, die keine Schonzeiten haben. Da gibt es schon noch Handlungsbedarf, dass man diese Schonzeiten auf die Zeiten, wo wirklich sinnvoll und effektiv gejagt werden kann, einschränkt. In diesen Zeiten muss dann allerdings auch konsequent gejagt werden. Da braucht man schon die Möglichkeiten, auch vor dem Hintergrund der Wald-Wild-Problematik, dass man dort auch wirklich konsequent jagen kann und erfolgreich jagen kann.
Ist so ein bisschen auch die grundsätzliche Frage, wie geht man mit Tieren um oder isst man Tiere? Wenn Sie, Herr Bartmann, hier als der Forstamtsleiter auf das Thema Jagen gucken, okay, Sie kommen jetzt auch teilweise aus der Jagd, wie verteidigen Sie das dann?
Ja, ich habe zunächst einmal Verständnis dafür, dass Jagd nicht etwas ist für jedermann. Nicht jeder entwickelt da eine Leidenschaft. Und ich habe auch großes Verständnis dafür, wenn die Bevölkerung Vorbehalte zum Töten von Tieren hat. Entscheidend ist, dass Jagd einen Zweck hat, einen Sinn hat, mit der Vernunft nachvollziehbare Begründung da ist und nicht als Sport betrieben wird oder aus reiner Trophäenorientierung, aus Trophäenjacht. Das sind Dinge, die sicherlich sehr kritisch zu sehen sind. Es muss einen vernünftigen Grund geben und eben die Jagd muss, und das ist für mich entscheidend, auch als Förster entscheidend, nachhaltig sein. Ich kann Tiere nachhaltig nutzen, so wie ich das Holz und wie ich den Wald nachhaltig nutzen kann, wenn ausreichend Nachwuchs da ist und wenn zusätzlich dann auch noch Schäden vermieden werden, ist das eine ganz vernünftige und sinnvolle Form der Landnutzung.
Thomas Görner aus Niedersachsen hat uns angerufen und ich glaube, ich kann ihn auch in der Leitung begrüßen.
Moin, Waldmann Zeil.
Moin. Ja, guten Morgen. Welche Frage möchten Sie loswerden?
Frage ist weniger, ist eher eine Anmerkung. Ich bin ja kein Jungjäger mehr in der Hinsicht, sondern habe schon ein paar Jahre meinen Jagdschein. Und was leider erschreckend und auch frustrierend ist, ist der Umgang mit den Jagdrevieren, dass es den Jungjägern sehr, sehr schwierig gemacht wird, überhaupt eine Jagdmöglichkeit und somit auch eine Hegemöglichkeit zu bekommen. Und dann muss man ganz, 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 ganz großes Lob an die Landesforsten und an die zuständigen Behörden sagen, die dann denjenigen die Möglichkeit geben, in den Wäldern dann tatsächlich für den Start der Jagd nachzugehen. Also da muss ein bisschen Handlungsbedarf seitens der Regierung kommen, dass das ganze Reviersystem also ein bisschen geändert wird.
Also es geht auch um die Frage, wie kann man Jagen erlernen? Herr Bartmann, ich habe gehört, dass Sie hier im Forst an Trier schon nicht jedermann einfach zur Jagd zulassen. Wie praktizieren Sie das?
Ja, wir haben zunächst einmal vom Land Rheinland-Pfalz ein sehr offenes System, laden natürlich gerade zu den Drückjachten sehr, sehr viele Jagdgäste ein und haben eine große Datei, ich allein von 500 Jagdgästen, die wir aus der privaten Jägerschaft einladen, was ich auch ausgesprochen richtig finde. Ich filtere allerdings schon, ich schaue mir die Jägerinnen und Jäger vorher an. Sie kommen zunächst einmal zu mir zur Einzeljagd, also zum Ansitz, dass ich sie kennenlerne, bevor ich sie in eine Gesellschaft lasse, wo es auch um Sicherheit geht, wo es um sinnvollen Umgang mit der Jagd geht. Mir ist also eine ja, ordnungsgemäße und reibungslose und auch tierschutzgerechte Jagd ganz wichtig. Und deshalb kann ich nicht jeden brauchen, aber jeder kann sich bewerben. Und es wird natürlich ein bisschen geschaut, dass Jäger auch zu uns passen.
Herr Wellershoff, wie praktizieren Sie das beim Deutschen Jagdverband, beziehungsweise Sie sind ja speziell auch für Brandenburg der Vorsitzende?
Also wir haben in Brandenburg das wunderbare System der Patenschaft. Da muss man ein jagdpraktisches Jahr ablegen bei einem ortsansässigen Jäger und wird dann im Grunde genommen von Anfang an auch in der Ausbildung schon integriert. Das finde ich genau den richtigen Weg. Wir leben in Brandenburg von ortsansässigen Jägern, weil wir mit sehr hohen Wildschäden zu kämpfen haben. Das geht nicht mit Jägern, die mehrere hundert Kilometer anreisen. Das heißt, wir sind bemüht, unsere jungen Leute in den Orten direkt in die Jagd zu integrieren.
Wie könnte man das vielleicht verbessern?
Häufig ist es schon noch so, da ist der Vorwurf berechtigt. Die Pächter zahlen ja zum Teil sehr hohe Pachten für die Jagden, dass sie doch das Recht haben zu jagen. Und es ist natürlich ja oft dann mit verknüpft, dass man versucht, nicht so offen zu sein. Und es ist so, dass diese hohen Pachten dazu führen, dass auch hohe Wildbestände da sind. Es geht um die Trophäenjagd, es geht um den Hirsch. Und es ist so, dass der Waldbesitzer, der Grundbesitzer, der ja eigentlich der Inhaber des Jagdrechts ist, das er dann verpachtet als Jagdgenossenschaft, als Zusammenschluss von Grundbesitzern, dass es häufig so ist, wenn diese Pachten niedriger sind, die entsprechenden Jagdausübenden aber ihre Aufgabe erfüllen, dass sie eben zum Beispiel dafür sorgen, dass im Wald die Verjüngung wachsen kann, dass das Laubholz wachsen kann, dass das wesentlich günstiger ist für diesen Verpächter, für den Waldbesitzer, dass er niedrigere Pachten bekommt, aber keine Schutzkosten hat für seine Bäume, als dass er hohe Pachten hat, die oft mit hohen Schäden dann wieder verknüpft sind.
Jetzt müssen wir mal kurz nachfragen, warum sind die Pachtpreise so hoch?
Das ist natürlich ja Nachfrage, Angebot und Nachfrage, die regelt es. Und es gibt eben nach wie vor genügend Jagdausübungsberechtigte, denen das so viel wert ist, die natürlich dann aber auch sich über diese hohe Pacht Rechte erkaufen oder vermeintliche hohe Wildbestände, leichtes Jagen, Trophäenjagd. Es geht vor allem um das Rotwild, es geht um den Hirsch, wo auch die hohen Pachten bezahlt werden.
Der ein möglichst schönes, großes Geweih haben soll als Trophäe. Was aber ja auch umstritten ist. Anke Petermann mit den Hörerfragen.
Ja, Carola Mess fragt per E-Mail, ob sie, um einen Jagdschein zu bekommen, Tiere töten muss.
Herr Wellershoff.
Nein, das muss man grundsätzlich nicht beim Erlernen der Jagd. Aber was natürlich notwendig ist, dass ich die Verwertung des Wildes beherrsche. Das heißt, ich muss ein totes Tier aufschneiden und muss die Gedärme entfernen und muss es dann zerlegen können. Also töten, nein, aber damit umgehen und mit Fleisch arbeiten, das muss man natürlich können.
Das wird auch sozusagen abgeprüft, bin ich in der Lage, ein Tier aufzubrechen und auch sachgemäß, wenn man es falsch macht, hat das ja auch Folgen, auszunehmen.
Absolut, genauso muss das passieren, ja.
Der Naturschutzbund, wo wir jetzt bei der Frage der Bejagung waren, der Naturschutzbund sagt, jagen, was man wirklich nur auch nutzt. Jetzt werden aber auch Füchse abgeschossen. Die werden meines Wissens nicht gegessen.
Ja, es ist aber bei den Füchsen ganz wichtig, aus meiner Sicht, dass man sie bejagt, weil sie halt eben für die Seuchenübertragung entscheidend sind und Kulturfolger in der Landschaft. Gerade in Trier haben wir beim Aldi Füchse rumlaufen, das ist nicht gut. Im Wald sind sie zum Teil vom Nutzen, das ist richtig. Entscheidend ist auch beim Fuchs, wenn man ihn bejagt, ist ja in ausreichender Zahl da. Das ist mal das eine, was wichtig ist. Das zweite ist, dass wir das Fell auch verwerten. Also wir legen sehr viel Wert drauf bei uns und auch in den Jagden, wo ich bin, hole ich mir persönlich auch einen Fuchs mit, weil ich daraus ein nachhaltig erzeugtes Fell machen kann und dann die Bommelmütze oder der Bommel auf der Mütze der Kinder für mich akzeptabel ist als Pelz, wenn er eben aus einer nachhaltigen Jagd kommt und dann ist der Fuchs auch sinnvoll verwertet.
Frau Emmert hat die Stirn gerunzelt.
Ja, also dass man bejagen muss den Fuchs als Kulturfolger oder weil welche dann im besiedelten Bereich sind, dort darf ich ja nicht jagen, das ist ein befriedeter Bezirk, also das ist kein Argument. Wir akzeptieren das, dass er auch genutzt wird, aber es ist so, dass ein Großteil der Hunderttausende von Füchsen, die totgeschossen werden, nicht genutzt werden. Vor allem die im Sommer jagen. Die Jäger behaupten, man muss im Sommer die Jungfüchse schießen, um den Hasen zu helfen oder den Rebhühnern oder ähnlichen. Das ist für uns eben Kurzschlussökologie. Die Lebensräume sind entscheidend für diese Tiere. Und da ist es nicht sinnvoll. Wenn jemand wirklich dieses Winterfell nutzt, dann kann man das akzeptieren. Aber bei einem ganz, ganz großen Teil der Füchse passiert es eben nicht.
Es gibt noch eine andere Kritik, die auch immer mal wieder kommt. Da geht es um die bleihaltige Munition, wo Tiere dann eben nicht direkt sterben, aber möglicherweise eine Bleivergiftung haben. Da hat sich einiges getan, Herr Wellershoff.
Es gibt schon einen Trend zu bleifreier Munition. Aber man muss ganz klar sagen, bei der Tötungswirkung während der Jagd ist das Blei dem Bleifreien deutlich überlegen. Da gibt es kaum Zweifel dran. Wir haben auch große Sorgen, dass das tatsächlich richtig ist, was behauptet wird. Denn die Alternativprodukte, also auch Kupfer, Nickel, was auch immer, Wolfram, was verwendet wird, muss nicht unbedingt besser sein als Blei.
Da widerspricht Frau Emmert.
Ja, also es sind riesige Versuche in dem Zusammenhang unternommen worden mit der Tötungswirkung, mit der Präzision von diesen Alternativmunition. Und es ist erwiesen, dass die mindestens genauso gut sind. Es gibt keinen Grund. Es ist ja nicht nur, dass die Tiere dann leiden, sondern es ist ja für den Menschen, für den Verzehr, für den Verbraucher ganz wichtiger Aspekt, bleifrei zu jagen, weil man weiß, dass für Leute, die oft Wildfleisch essen, für Risikogruppen wie schwangere Frauen oder Kinder, dieser Bleigehalt, der dann in das Wildbret reingehen kann, wenn man vor allem Splittermunition hat, dass das wirklich problematisch ist. Also auch aus diesem Grund ist es ganz wichtig, von dieser Bleimunition wegzugehen.
Anke Petermann.
Es kommt noch eine Anmerkung von Eva Teuber, die ein bisschen auch in das reingeht, was Isa Duffy schon angemerkt hatte. Sie will wissen, was geht in Menschen vor, die sich ein Tier vor die Flinte treiben lassen. Sie glaubt, dass Naturschutzgründe teils vorgeschoben werden, dass es sogar Mordlust, Vergnügen am Töten ist.
Ich sage noch mal ganz kurz, wir sind hier die Sendung Marktplatz. Wir wollen hier über die praktische Seite des Jagens reden. Wir werden auf jeden Fall auch Ihre Anmerkungen weitergeben an unsere Sendungen, die das Thema politischer aufgreifen oder auch gesellschaftspolitischer. Ich bitte jetzt nur einfach um ein ganz kurzes Statement. Das ist ja auch ein heftiger Vorwurf, der da jetzt gekommen ist.
Also Freude am Töten hat man natürlich nicht, aber ich sehe das, was dabei rauskommt. Ich habe das Lebensmittel, was ich gewinne und was ich dann nach Hause bringe und wo ich meine Familie eben auch mit ernähre. Bei uns ist das tatsächlich so. Und ich sehe natürlich das Naturerleben, das Beutemachen, das Überlisten von Beute. Das ist etwas, was in den Menschen tief verankert ist und das sollten wir da auch nicht ausblenden. Das gibt es und das wird es immer geben. Das sind Verhaltensweisen, die wir seit Hunderttausenden von Jahren als Menschen mit uns tragen.
Frau Emmert?
Also Mordlust und Lust am Töten ist es natürlich nicht. Aber ich mache das ja aktiv und bewusst und entscheide mich dafür, dieses Jahr für mich ist eine Freizeitbeschäftigung zu haben. Und es gehört einfach dazu. Ich will das ja. Ich finde es sinnvoll, dass man diese Tiere erlegt. Und es ist notwendig, zumindest zum Teil das zu machen. Aber es muss jeder mit sich selber ausmachen. Ich habe Verständnis dafür, dass jemand das sagt, ich könnte das nicht. Oder eben so andere Beweggründe vermutet. Das aber nicht der Fall ist.
Über den Fuchs haben wir ja schon gesprochen. Thomas Gottenhoff aus München möchte noch wissen, warum wird auf den Eichelhäher geschossen?
Ja, der Eichelhäher ist geschützt. Auf den wird bei uns nicht geschossen. Und das sind die Fakten. Ich wollte eben noch etwas zu der Frage sagen. Lust am Töten. Wichtig ist, dass diejenigen Zuhörer, die Interesse und die sich mit diesen Fragen beschäftigen, einfach mal mitgehen. Wir bieten zum Beispiel hier Veranstaltungen an für Bürgerinnen und Bürger im Mai. Die können uns Jäger, 20, 30 Jäger, die wir am Forstamt haben, begleiten, können sich selbst ein Bild machen und vor allen Dingen davon ein Bild machen, wie viel unendliche Zeit wir in der Natur verbringen, ohne zu töten, auch als Förster. Zu beobachten, Dinge auszuwählen, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Es muss ja auch so sein, dass wir nicht einfach nur schießen, sondern wir schießen das Richtige, das, was wir vorher kennen und ausgewählt haben.
Darf man auch als Treiber, also ohne Jagdschein, auch als Treiber mitgehen bei den Jagden?
Ja, als Treiber ist man immer gern gesehener Gast, der sich dann aber einer Treiberwehr eingliedern muss und der Jagdleitung untergliedern muss und dann da eben aktiv mit in der Natur sich bewegen darf. Selbstverständlich sind gerne gesehene Gäste.
Und er muss eine ordentliche Warnweste mitbringen?
Das ist ja Grundvoraussetzung bei unseren Rückjachten, dass man sowohl einen Warnhut hat oder eine Warnmütze und eine Warnweste hat, damit man von den Jägern gut zu sehen ist.
Darf man mit Stock und scharfer Spitze mit als Treiber gehen, möchte Stefan Hoffmann wissen.
Das können wir gerade nicht so richtig einordnen.
Der Stock ist wichtig zum Abstützen der eigenen Person, vielleicht auch mal zur Abwehr eines Wildschweins. Aber wenn die Spitze dazu benutzt wird, eben auf Tiere, sich Tiere verletzen zu wollen oder gar töten zu wollen, das ist, wir haben es eben schon gesagt, nur mit einer gründlichen Ausbildung, mit Jagdschein und mit einer tierschutzgerechten Waffe möglich. Der Spazierstock gehört nicht dazu.
Um sich zu schützen vor Wildschweinen?
Das kann passieren, wenn ich ein Wildschwein bei einer Treibjagd, was in der Nähe ist, abwehre oder aber auch aus seinem Versteck heraustreiben will, dann bleiben die schon mal ganz schön sitzen und dann muss ich schon mal ganz nah ran. Und das ist natürlich eine Aufgabe, wo ein Stock unter Umständen ja persönliche Sicherheit bietet.
Wenn man Wild kaufen will, wir haben schon gehört, kann man das Wildbrett kann man das entweder beim Jäger, beim privaten Jäger tun. Man kann das aber auch bei den Forstämtern erwerben. Und hier neben dem Forsthaus Trier-Quint, von wo aus wir senden, gibt es eine kleine Kühlkammer. Man bekommt bei den Forstämtern in der Regel das Wild als, ja, als ausgenommenes, aber ganzes Tier. Und das ist noch, wie die Jäger sagen, in der Decke. Das heißt, da ist das Fell noch dran. Und Anke Petermann hat sich kurz vor dieser Sendung mal erklären lassen, wie das funktioniert.
So, dann kann's losgehen.
Der gekachelte Zerwirkraum sieht aus wie die Metzgerei des Forstamts. Und Revierleiter Henrik Rietzlause geht jetzt an die Arbeit.
Zunächst müssen wir das Reh seines Anzugs entledigen. Wir sagen dazu, wir schlagen das Tier aus der Decke. Es wird quasi gehäutet. Danach werden die sehr dünnen, nicht mit Fleisch behafteten Läufe, also die Beine, entfernt. Und dann fange ich an, mir quasi schon küchenfertige Portionen aus dem Tier herauszuschneiden. Ich zerwirke das Tier. Und jetzt beginne ich hier mit dieser Art Rosenschere die Läufe abzuknipsen. Achtung, ein gewöhnungsbedürftiges Geräusch entsteht hierbei.
Die Unterbeine mit Huf und Fell fallen nacheinander zu Boden. Später kommen sie in eine Plastikwanne.
Die Läufe sind nun ab und jetzt geht es daran, das Tier aus der Decke zu schlagen.
Das ausgeweidete Reh, das hängt ja kopfunter von einem Haken von der Decke. Und Rietzlause setzt jetzt ein scharfes, großes Messer an und führt die Klinge entlang am Becken, und zwar Richtung Läufe.
Die Hygiene im Umgang mit diesem sehr, sehr hochwertigen Lebensmittel hat auch oberste Priorität. Ich trage aus diesem Grund eine Schürze und Gummihandschuhe. Und jetzt kann ich in einem Zug die locker am Körper sitzende Haut, wir reden von der Decke, abziehen. Hören Sie mal.
Aber mit Kraftaufwand.
Ja, etwas Kraft gehört dazu, das stimmt.
Das sieht jetzt so aus, als sei das so an den Gliedmaßen dann immer schwieriger.
Ja, da sitzt die Haut etwas fester am Wildkörper, aber mit etwas Übung und Effet löst sie sich auch dort. Jetzt sind wir hier unten am sogenannten Haupt, am Schädel des Tieres angelangt. Das werde ich jetzt abschneiden. Den Atlaswirbel, das ist der letzte Halswirbel. Hier oben direkt am Schädel, dort an dieser Stelle, habe ich den Kopf jetzt vom Hals getrennt. Das wandert hier in unsere Abfallwanne. Das fahre ich nachher raus ins Revier, wo es dann vom Fuchs bis hin zum Kleinstorganismus der Natur noch zugutekommt. Jetzt fangen wir an, das Tier zu zerwirken. Ich schärfe zunächst hier oben am Schultergelenk das sogenannte Blatt heraus.
Also dahin führen Sie die Klinge des Messers.
Genau, ja, die Schulter des Tieres. Das ist Fleisch, das werde ich nachher in Ruhe ausbeinen. Ups. Kommen wir nun zum Rücken, zu dem wahrscheinlich schmackhaftesten und wertvollsten Teil eines Wildkörpers. Hier ist besondere Vorsicht geboten, dass man nicht allzu sehr in das Fleisch hineinschneidet und möglichst die Klinge dicht beim Knochen führt, damit möglichst wenig dieses besonderen Fleisches am Knochen haften bleibt. So, das ist jetzt der Rückenstrang, fällt entsprechend klein auch aus beim Reh, aber äußerst schmackhaft.
die Arbeit in der Zerwirkkammer oder in der Kühlkammer, wenn ein Reh zerwirkt ist. Und wir haben auch direkt einen Hörer, der sich zu dem Thema Fleischverkauf äußern möchte. Herr Laux, Sie sind Tierarzt und Landwirt.
Ja, das ist richtig. Guten Morgen.
Guten Morgen. Sie haben das Wort.
Also erstmal, die Jagd, die wird ja hier alles so ein bisschen, naja, in Deutschland, beschönigt und so. Die Lebensmittelsicherheit in Bezug auf erlegtes Wild, denke ich, ist doch eher sehr gering. Es wird ja eigentlich bis auf Wildschwein, das auf Trichinenbefall untersucht wird, überhaupt nicht überwacht. Also kann auch keiner eine Widerrede, können Sie schon machen, aber das trifft nicht zu, wird überhaupt nicht überwacht. Und dann, was das Wild frisst, die Landwirte bringen Pflanzenschutzmittel aus, dann kommt das Rehwild und frisst. Das hält keine Karenzzeit ein. Also das kann auch niemand eigentlich abstreiten. Dann muss ich auch mal sagen, überhaupt zur Jagd, also gerade hier jetzt in den neuen Bundesländern ist das auch so ein bisschen so, ich gehe zur Jagd, also das gehört zum Prestige dieser kleinen Unternehmer, die da hier entstanden sind, und die wollen auch häufig da echt noch Geld damit verdienen. Das muss man wirklich, wirklich sagen. Also das ist nicht Passion, sondern das ist manchmal wirklich erstmal Prestige, ersten Anlauf und dann auch noch ein bisschen Geld verdienen. Also,
Herr Laux, ich sage Ihnen ganz vielen Dank für Ihre Anmerkungen. Wir machen Folgendes. Wir sind jetzt hier kurz vor den Nachrichten. Wir nehmen Ihre Aspekte mit in die dritte Sende, in den dritten Teil der Sendung um 11.05 Uhr und greifen Sie gerne wieder auf. Der Marktplatz geht heute auf die Jagd. Jagd, ganz praktisch, einen Jagdschein machen mit Jule Reimer und Anke Petermann. Live aus dem Forstamt Trier-Quint. Und das war eines dieser Signale, die zum Schluss erklingen, wenn eine Jagd zu Ende ist und Strecke gelegt wird, also die Tiere sozusagen noch einmal hingelegt werden. Es wird ihnen noch eine Ehre erwiesen. Und dann verabschiedet sich die Jagdgesellschaft. Wir hatten aber einen Hörer vor den Nachrichten, einen Hörer, Herrn Laux, der Kritisches zum Verkauf von Fleisch, von Wildbret gesagt hat. Es ging einmal um die Frage der Lebensmittelsicherheit. Da wollte ich nachfragen, Dirk Henning-Bellershoff vom Deutschen Jagdverband, wie ist es um die gestellt?
Also die Lebensmittelsicherheit ist extrem hoch. Er hat ja die Pestizide angesprochen, die das Wild aufnehmen soll. Das ist genauso, wie wenn ich Schokolade mit Lack bemale. Die isst auch kein Kind mehr. Natürlich schmecken die Pestizide und das, was ausgebracht wird. Das heißt, natürliches Wild wird die Aufnahme ganz deutlich verweigern. Da kann man ganz klar sagen, es gibt nichts Natürlicheres und Besseres und gut untersuchtes Wild vom Jäger ganz direkt.
Jedenfalls wird das Wildschwein, das sich sonst im Mais den Bauch vollschlägt, dann erstmal verzichten. Wie praktizieren das die Forstämter, Herr Bartmann hier vom Forstamt Trier? Wir waren ja vorhin sozusagen in der Reportage in Ihrer Kühlkammer gewesen, wo ein Rehkitz zerlegt wurde.
Ja, alles Wild unterliegt einer doppelten Fleischbeschau. Der Jäger, auch meine Jäger, die hier jagen, haben eine Ausbildung zur sogenannten kundigen Person. Und dann geht das Wild zusätzlich, und das ist doch etwas, was von der Hörerfrage abweicht, wenn es in den Wildhandel geht, gibt es eine Fleischbeschau, die genau gleich ist, wie als wenn Sie ein Stück Rindfleisch oder Schweinefleisch essen würden oder vermarkten.
Aber wenn ich das jetzt direkt bei Ihnen aus der Kühlkammer mitgenommen hätte, nicht?
Dann nicht, aber dann haben Sie vorher die Garantie, dass es hier aus der Region kommt, dass es aus dem Wald kommt und dass ein Jäger es ordnungsgemäß vorher lebend beschaut hat und auch dann, er ist kundig in der Analyse der einzelnen Organe, die werden bei Licht betrachtet, Sie haben das in der Wildkammer gesehen, und dann wird die Entscheidung getroffen, ob es direkt in den Verkauf gehen kann.
Dann kam noch der Vorwurf, dass seine reine Prestige Sache. Frage an Elisabeth Emmert vom Ökologischen Jagdverband.
Ja gut, da war der Vorwurf, dass die Jäger auch noch Geld aus der Jagd holen wollen. Das ist ja an sich nichts Schlechtes. Er soll so jagen, dass er tierschutzgerecht jagt, dass er landschaftsgerecht jagt, dass er waldgerecht jagt. Und wenn er da noch Abschüsse verkauft oder Ähnliches, wenn sonst alles in Ordnung ist, ist das kein Grund. Zu den Pestiziden ist so. Wir nennen uns natürlich auch ökologisch, weil wir wollen, dass die ökologische Landnutzung sich nicht nur auf den Wald bezieht, sondern auch in der Landwirtschaft Fortschritte zu machen. Es ist ja momentan eine große Diskussion, dass eben weniger Pestizide verwendet werden.
Ja, ich fasse mal kurz zwei Hörerfragen zusammen, nämlich die eines anwesenden Hörers, Dietmar Krause, und Michael Panzer, der uns geschrieben hat und frage, was ist das eigentlich für Wild, das man im Supermarkt bekommt? Ist das von lokalen Jägern geschossen oder kommt das irgendwo anders her? Ist das Gatterwild? Ist das gesünder oder ungesünder, weil es vielleicht mehr oder weniger radioaktiv belastet ist?
Also ich empfehle wirklich jedem Käufer ganz genau zu gucken, was haben wir da. Es kommt häufig aus Zuchten aus Argentinien, aus Australien, wird um die ganze Welt geschippert, sehr unökologisch. Deshalb ganz deutlich, schauen Sie, dass Sie vom ortsansässigen Jäger Wild bekommen oder vom ortsansässigen Metzger oder Forstamt. Das sind die, die gutes Wildfleisch aus der Region liefern.
Aber wie kommt man dran?
Also wir haben auf unseren Homepages der Landesjagdverbände, der Kreisjagdverbände alle möglichen Ansprechpartner, wo man Adressen bekommt, wo man es kaufen kann.
Ist das beim ÖJV auch?
Ist auch so, dass man da einen Ansprechpartner hat. Aber das ist an sich möglich, dass man da jemanden findet in der Nähe. Das ist schon richtig.
Ich habe auch gesehen, zumindest auf der Webseite des Bundes, des Landwirtschaftsministeriums von Rheinland-Pfalz gibt es auch ein Verzeichnis der Forstämter. Das werden vermutlich die anderen Bundesländer ähnlich halten. Ich übergebe nochmal an Anke Petermann. Weitere Hörerfragen?
Eine ganz kurze praktische Frage von Maximilian Kummetat, 20-jähriger Jagdscheinbesitzer. Wie kommt er an Kontakte zu anderen Jägern mit Revieren in seiner Region?
Ganz einfach über die Jägerschaften vor Ort, auch heute alles im Internet nachzulesen, im Zweifelsfall über die Landesjagdverbände. Wir sind flächendeckend in ganz Deutschland vertreten, haben Ansprechpartner. Da kann man sich einbringen und Kontakte aufnehmen. Die zweite Seite, die wir ja eben schon gehört haben, sind die Landesforsten. Auch die findet man im Internet und auf jeder Seite im Telefonbuch. Anrufen, fragen. Wir haben in Brandenburg vor einigen Jahren für genau diese Jungjäger ein Programm aufgelegt, was hieß Jagen für die Hälfte. In den ersten 3 Jahren des Jagdscheines gab es verbilligte Begehungsscheine mit ganz konkreten Ansprechpartnern im Internet ganz einfach zu finden.
Was ist ein Begehungsschein?
Ein Begehungsschein ist die Möglichkeit, als Jagdgast bestimmte Tiere in einem bestimmten Bezirk zu erlegen. Das ist also eine zeitlich begrenzte Genehmigung zur Jagd.
Sie haben die jungen Jäger erwähnt. Ich habe gelesen, dass es im letzten Jahr relativ viele Jagdunfälle gegeben hat, sozusagen im Vergleich zu den Vorjahren. Es waren 6 Unfälle, das ist mit tödlichem Ausgang. Vorher waren es deutlich weniger. Hat das vielleicht auch damit zu tun, dass es mehr Jäger gibt, dass die möglicherweise auch dann vielleicht weniger gut geschult sind, nicht ausreichende Erfahrungen sammeln konnten?
Also das würde ich so pauschal nicht sagen. Für uns ist es wichtig, dass die Fortbildung, vor allem diese Schießleistungsnachweis kommt, dass man dann, auch wenn man einmal die Prüfung bestanden hat, immer noch weiter auf den Schießstand geht und übt. Das ist ganz wichtig. Aber ich könnte jetzt nicht erklären, warum das jetzt so Änderungen gibt. Es sind da trotzdem wenige Unfälle, da irgendwelche Schuldzuweisungen jetzt. Das sehe ich auch nicht, keinen Grund dafür.
Das heißt, was ist die wichtigste Vorsorge gegen solche Unfälle?
Ja, Sicherheit, gute Ausbildung und die Jagd so organisieren, dass sie hochprofessionell ist und dass die Kugel nur den Boden erreicht und nichts anderes. Und das ist die Problematik, in der Jäger heute stehen, insbesondere wenn sie im Feld jagen, große Maisjachten machen müssen, um die Wildschweine zu erlegen, einen hohen Druck haben. Da ist eben Sicherheit gefragt und da müssen wir auch Unterstützung haben, etwa in der Mitfinanzierung von Drückjagdböcken durch die öffentliche Hand.
Wir haben eine Jägerin in der Telefonleitung, Ursula Anne Ochel, ich glaube auch Brandenburg. Willkommen.
Ja, Ochel.
Frau Ochel, Sie jagen selbst.
Ja,
wie ist Ihre Erfahrung selber. Oder Ihre Frage?
Nee, Frage habe ich eigentlich eher nicht, sondern Erfahrung. Meine Erfahrung ist, dass das zum Beispiel, was der Herr Lux, der Jäger und nee, der nicht der Landwirt und Tierarzt sagte, dass wir schreckliche Geld damit machen. Also ganz im Gegenteil. Wir investieren sehr viel Zeit, sehr viel Geld, sowohl in die jagdlichen Einrichtungen als auch insgesamt in das Jagdgeschehen, um, wie der Herr aus dem Forstamt jetzt gerade sagte, eben auch sichere Jagden sicherzustellen. Und viel Geld ist mit dem Verkauf von Wildbret in der Regel nicht zu machen. Zudem die Preise in den letzten Jahren, besonders beim Schwarzwild, extrem gesunken sind.
Ja, vielen Dank, Frau. Vielen Dank für diese Anmerkung. Ich wollte nach den Preisen fragen, Frau Wildbret.
Ja, die Preise sind gefallen, ist allerdings in Deutschland sehr stark unterschiedlich, je nachdem, wie die Nachfrage ist. Die Preise und der Verzehr von Wildbret muss einfach zunehmen. Ich als Förster sage, wer mitwirken will an einem klimagerechten Wald und am Waldumbau, soll auch Wild essen und damit den Kreislauf in Gang halten, dass gejagt wird und dass ein Interesse auch an der Jagd besteht und eine Refinanzierung der Jagd stattfindet.
Ich muss noch mal nachfragen, genau. Wir haben gesagt, für einen Waldumbau, ich habe hier so ein Büschel Tannenzweige, es geht um Verbissschäden. Die sind jetzt nicht nur schädlich für den Wald, sondern da gibt es auch Haftungsfragen, auf die sich ein Jäger einlassen muss oder er streitet sich möglicherweise mit dem Waldbesitzer. Was haben wir hier?
Ja, wir haben hier die Weißtanne. Die Weißtanne sehen wir, dass der Terminaltrieb, also der Trieb, der nach oben wachsen will und den Baum gerade hält, verbissen ist. Das ist unser Problem.
Da sind die leckeren Knospen abgeknabbert oder was ist das?
Genau, das ist der Verbiss. Die Knospe ist ja der Trieb des nächsten Jahres. Wenn der weggebissen wurde im Winter, kann sich die Pflanze im nächsten Jahr nicht mehr so entwickeln, wie wir das wollen. Und deshalb ist eben hier die Vermeidung der Verbissschäden, die Verringerung der Wildschäden eine ganz wichtige Aufgabe. Weit vor dem Schadensersatz gilt es darum, durch eine ordnungsgemäße Jagd die Wildschäden überhaupt im Vorfeld schon zu vermeiden.
Es gibt noch eine zweite Form von Wildschaden. Entschuldigung, ich muss hier mal ein bisschen zurücktreten. Hier habe ich ja auch einen Ast. Das ist was für ein Baum? Das kann ich leider nicht identifizieren.
Ja, das ist eine Fichte. Die Fichte wird sehr gern vom Rotwild geschält. Geschält heißt, dass sie eben die Rinde abziehen und dann verzehren. Hat unterschiedliche Ursachen. Einmal natürlich die Höhe des Wildbestandes, aber häufig entstehen diese Schäden auch dort, wo Erholungssuchende sehr stark im Wald sind und wo das Wild zu lange in der Deckung bleiben muss und eben nur diese Stämme findet, um sie zu schälen und nicht mehr auf die natürlichen Äsungsflächen herausziehen kann. Das ist mit ein Problem, gerade bei mir im stadtnahen Bereich.
Wer muss dann haften?
Je nach Vertrag muss dann der Jäger haften, das ist klar, weil er ja die Möglichkeit hätte, diese Wildschäden zu verhindern. Und in der Regel ist es schon so, dass diese hohen Wildbestände schuld sind, in Anführungszeichen, an diesen Schäden. Wir müssen einfach auf der Fläche diese Wilddichten, wenn man sich überlegt, Sie haben es am Anfang gesagt, über 1 Million Rehe wird jedes Jahr in Deutschland erlegt, fast 80.000 Stück Rotwildhirsche in einem dicht besiedelten Land, das sind Verhältnisse, das ist mehr als in der Serengeti. Wir haben nach wie vor exorbitante Wildbestände und müssen die reduzieren, damit eben dieses Wald-Wild-Verhältnis passt. Und für jeden, der draußen ist, sieht man, wenn dort Plastikhüllen sind und Zäune im Wald stehen, dann stimmt dieses Verhältnis nicht.
Da möchte Herr Wellershof, glaube ich, noch was zu sagen.
Ja, jetzt haben wir ja zwei Förster gehört und es ist ganz natürlich, dass die beiden genau diese Themen priorisieren. Ich sage immer, Wald lebt im Wild. Wild muss sich ernähren. Dazu verbeißt es natürlich auch Wald und isst das, was vorkommt. Aber wir müssen darauf achten, dass wir weiterhin gesundes Wild, so wie jetzt in Deutschland, haben und dafür sorgen, dass das vernünftig funktioniert.
Ja, Detlef Jörg Wörn aus Weißach im Tal, der kennt einen psychisch verwirrten Jäger und möchte deshalb wissen, wird eigentlich die psychische Eignung für den Jagdschein geprüft? Wird sie nur einmal geprüft oder permanent und auch im Alter? Und Reza Omidpour überlegt, eine Jagdausbildung zu machen. Seine Eltern stammen aus dem Iran, seine Freunde sind auch Jäger, fürchten aber, dass er mit Migrationshintergrund vielleicht Nachteile haben könnte. Wie viele Jäger mit Migrationshintergrund gibt es und sind die Befürchtungen seiner Freunde gerechtfertigt oder nicht?
Fangen wir mal mit dem Migrationshintergrund ab. Also die Namen, die ich bisher so im Deutschen Jagdverband gelesen habe, die klingen alle schon ziemlich deutsch. Ich weiß es nicht, wie es beim Ökologischen Jagdverband ist. Wie halten Sie es?
Also da gibt es eine ganz klare Regel. Jeder, der hier lebt und eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung hat, kann selbstverständlich einen Jagdschein machen. Wir haben ganz viele Ausländer im weitesten Sinne, die bei uns jachtlich aktiv sind, die den deutschen Yachtschein machen. Und die müssen einfach dieselben Regeln erfüllen wie jeder Deutsche, eben auch die Prüfung bestehen. Dann die waffenrechtliche Überprüfung mit Führungszeugnis absolvieren. Und dann kriegen die natürlich auch einen Yachtschein. Ist doch ganz selbstverständlich. Und wer in der Welt unterwegs gewesen ist, weiß, dass sowohl in der Türkei als auch im Iran, also auch in ganz vielen anderen Ländern intensiv gejagt wird. Und dass die Menschen, die jetzt hier nach Deutschland zugewandert sind, ihre Traditionen hier auch fortführen unter deutscher Gesetzgebung, ist selbstverständlich und ganz normal bei uns in Deutschland.
Wie halten es denn dann die Jäger mit der Frage der Verschärfung des Waffenrechts? Das ist nun mal so, wenn man Zugang zu einer Waffe hat, dann ist man eben in einer besonderen Position. Es ist ja auch eben, weil der Verfassungsschutz zunehmend das Problem hat oder die Frage stellt, gibt es möglicherweise auch im rechtsextremen Bereich die Bestrebung, mehr Waffen zu besitzen. Wie kann man sozusagen auch, wenn jemand ja möglicherweise dann selber psychische Probleme hat. Also welche Sicherheitsvorkehrungen gibt es im Bereich der Jäger, ganz praktische? Nämlich wo wird so eine Waffe aufbewahrt? Darf man mit der rumlaufen? Und im weiteren Sinne?
Ja, wir haben also ein sehr scharfes Waffenrecht und die Jäger monieren, wie auch die Förster zu Recht, dass sie sicherlich nicht die Gruppe sind, aus deren Mitte Straftaten verübt werden mit Jagdwaffen kriminelle Handlungen vorgenommen werden. Dennoch akzeptieren wir die heutigen Sicherheitsbestimmungen, die im Wesentlichen auf die Aufbewahrung der Waffen zielen. Das heißt, dass die Waffen vor Ort zu Hause von niemandem anderen wie dem befugten Jäger, auch nicht von der Ehefrau oder dem Kind, überhaupt nur bekommen können. Also so sicher verwahrt werden, dass niemand anderes wie der Berechtigte drankommt. Das ist die zentrale Forderung. Jetzt die Diskussion, eine zusätzliche Verfassungsschutzabfrage für Jäger zu machen. Jetzt sage ich mal ganz ehrlich, da hat keiner, glaube ich, von den Jägern Angst vor, weil wir gehören nicht zu der Gruppe, auch die Förster nicht zu den Gruppen, die hier in Frage kommen. Aber es erhöht halt eben wieder die Bürokratie, den Aufwand und auch die Kosten des Jagdscheins.
Das heißt, jeder Jäger hat zu Hause einen ordentlichen Waffenschrank?
Hat man, muss es auch nachweisen, dass man das hat. Das natürlich, es gab ja schon Unfälle oder Attentate mit Jagdwaffen, die eben nicht richtig aufbewahrt sind. Und dass dann immer wieder der Reflex in der Politik oder auch in den Medien auftaucht, zu sagen, wir müssen das noch mehr verhindern, wenn jemand aus dem Kleiderschrank zwischen den Pullovern diese Schusswaffe genommen hat. Das verstehe ich. Es ist natürlich, und darum haben sich ja diese Verschärfungen ergeben. Das ist richtig. Und zu den persönlichen Voraussetzungen braucht ja polizeiliches Führungszeugnis, um diesen Jagdschein zu kriegen. Und auch wenn man als unzuverlässig gilt oder wenn sonstige Probleme strafrechtlich oder so auftreten, hat es ja wieder Wirkung auf den Entzug des Jagdscheins. Also da gibt es schon Rückkopplung, wenn da jemand in dieser Weise, sagen wir mal, auffällig wird.
Und im Gegensatz zum Angelschein gilt der Jagdschein nicht irgendwie einfach so lebenslänglich, oder wie ist das?
Nein, der ist entweder jährlich oder dreijährig zu verlängern. Da wird genau das überprüft, was wir eben gehört haben. Und damit ist sichergestellt, dass wir die bestüberprüfte Gruppe an Menschen haben, die in Deutschland Waffen tragen. Deshalb der ganz klare Appell an die Politik, bitte mit den Spitzbuben beschäftigen, die illegale Gegenstände missbräuchlich verwenden, aber nicht die bestüberwachte Gruppe an Waffenträgern noch weiter drangsalieren. Dann können wir unseren Aufgaben kaum noch nachkommen.
Ein Hörer hat in seinem oder nahe seinem Wohngebiet im Jäger sitzen, die dort abends auf dem Ansitz auf Wild warten und gelegentlich schießen. Und zwar auch, wenn Unbeteiligte in der Nähe sind. Und fragt sich, ist das erlaubt? Dürfen die zu jeder Tageszeit schießen? Dürfen die schießen, wenn Spaziergänger in der Nähe sind? Und müssten die vorwarnen?
Ja, also zunächst einmal im befriedeten Bereich, unmittelbar hier um die Stadt Trier und in der Stadt Trier darf nicht gejagt werden. Ich habe aber Verständnis, dass die Bevölkerung natürlich einen Schuss auch nachts als Bedrohung wahrnehmen kann, obwohl er sie gar nicht bedroht. Es sind halt unheimlich laut, die Schüsse. Sie müssen aber auch nachts erfolgen, weil wir das Schwarzwild zum Beispiel auch stadtnah nur dann bejagen können. Wir sehen sie halt tagsüber nicht. Und die Jäger, zumindest hier um Trier, kann ich es wirklich sagen, haben eben auch durch das Gelände die Möglichkeit, absolut sicher ihre Schüsse abzugeben. Sie müssen nachts alle Sicherheitsvorschriften beachten, dass die Kugel nur in den Boden kommt und nicht irgendwo abgeprallt wird. Da können sich, glaube ich, ja, der Schuss regt einen auf, aber es ist nun mal auch notwendig, wenn ich mir auf der anderen Seite Spielplätze verwüsten lasse und da sage, die Jäger müssen mehr tun, die Spielplätze müssen endlich nicht mehr von den Sauen verwühlt werden oder die Sportplätze, dann muss man auch den Schuss nachts akzeptieren, den Jäger abgeben.
Der Naturschutzbund sagt, die Sauen kommen so stark in die befriedenden Ecken, weil sie an anderer Stelle so intensiv gejagt werden. Ist das eine Meinung, die Sie teilen würden, Frau Emmert?
Würde ich nicht teilen. Die kommen dahin, weil sie eben was zu fressen finden auf Deutschland und weil sie dort eben nicht bejagt werden. Die sind ja schlau und die wissen genau, wo sie sich aufhalten können. Das ist schon ein Anlass und das ist eben immer wieder unterschiedlich. In Berlin zum Beispiel, da gibt es Leute, die füttern die und andere wollen die dann wieder weghaben. Es ist halt beides und da nutzen sie das aus, weil sie werden ja nicht so stark bejagt, es werden ja immer mehr.
Wir haben dennoch viele Jagdkritiker, die uns schreiben. Und Gabriele Pobitzer will wissen, ob es stimmt, dass sich Wild umso mehr vermehrt, je mehr es gejagt wird. Und Luise Kramer und Sebastian Moos wollen wissen, ob Jäger den Wolf, also den großen Beutegreifer, als Konkurrenten sehen. Sebastian Moos mutmaßt, dass Jäger genau das tun. Vielleicht nämlich, weil sie wissen, dass sie als Jäger in einem intakten Ökosystem mit Beutegreifer überflüssig würden.
Wir haben noch 6 Minuten für ziemlich viel Komplexes. Ganz kurz die Konkurrenz. Gibt es ein Konkurrenzverhältnis zum Wolf, weil der geschützt ist und die klassische Jägerschaft, also der Deutsche Jagdverband, möchte ihn ins Jagdrecht aufnehmen und ihn schießen können?
Das ist so nicht richtig. Also wir sind erstmal ein zugelassener Naturschutzverband, der sich mit allen Tieren draußen in der Natur beschäftigt. Der Wolf ist nur dann eben ein Problem, wenn er die freilaufenden Weidetiere frisst und damit verhindert, dass ökologische Landwirtschaft möglich ist. Und da sind wir als Jäger Partner der Landwirte und da müssen wir gemeinsam Lösungen suchen. Ansonsten lebt er in der ganzen Welt. Ich möchte einen Satz noch sagen. Wir sind natürlich in Deutschland in keinem Ökosystem, wo Menschen, Straßen ausgeblendet sind, sondern wir haben hier eine Kulturlandschaft, die bewirtschaftet wird, von der wir leben, mit der wir uns ernähren. Da muss man das ein bisschen anders betrachten.
Der Ökologische Jagdverband, Frau Emmert, sagt:
Wir sehen das anders. Die Aufnahme des Wolfes ins Jagdrecht löst überhaupt keine Probleme, die mit Weidetieren auftreten. Überhaupt nicht. Und die Möglichkeit, sogenannte Problemwölfe, die solche Herdenschutzeinrichtungen überwinden, kann man jetzt schon entnehmen. Das ist kein Problem, das darf man. Aber die Aufnahme ins Jagdrecht wäre für diese kontraproduktiv. Und es ist trotzdem so, das hat sich jetzt gezeigt, dass schon dieses Konkurrenzdenken und die Jäger müssen manchmal jagdlich umdenken, das Wild häufig da ist. Das führt schon dazu, dass Vorbehalte vorhanden sind.
Wir machen auf jeden Fall noch mal eine grundsätzliche gesellschaftspolitische Sendung zu dem Thema Jagd. Das kann ich Ihnen allen schon mal versprechen. Jetzt noch mal zu der Frage, vermehrt sich Wild umso mehr, je mehr es gejagt wird? Sagen auch zum Teil die Naturschutzverbände, wenn man zum Beispiel die Leitbacher rausschießt?
Nein, das ist falsch. Wir müssen intensiv jagen und wer eben das nicht tut, riskiert, dass große Wildbestände an Seuchen elendig zugrunde gehen. Wenn das natürlich unser Naturansatz der Regulation ist, das ist nicht meiner. Die Jagd muss handeln bei Überpopulationen, insbesondere im Wald und in der Feldflur. Sonst gehen die Tiere an Seuchen irgendwann zugrunde. Das will kein Mensch.
Wir haben ein Thema noch nicht angesprochen. Da will ich ganz kurz was dazu noch wissen, wirklich ganz kurz. Bräuchte ich einen Jagdhund, um jagen zu gehen?
Die Hunde sind ganz wichtig. Es hat zwar nicht jeder Jäger einen Hund, aber sind ganz wichtig, auch für diese in der Zukunft immer notwendigen Bewegungsjachten. Nur die Treiber lösen das nicht, sondern wir brauchen gute Hunde für Nachsuchen, vor dem Schuss, nach dem Schuss und auch für das Wild in Bewegung zu bringen. Das ist ein ganz wichtiger Faktor, sind die Hunde.
Darf ich mit einem nicht extra Jagdhund ausgebildeten, also nicht extra als Jagdhund ausgebildeten Hund als Treiber mitgehen?
Das dürfen Sie gerne machen, nehmen ihn an die Leine, da hat er ja keine Jachtausübung, dann ist das unproblematisch. Wir brauchen aber in jedem Jagdbezirk in Deutschland einen zugelassenen Jagdhund. Also man muss als Jagdpächter Zugriff auf einen Hund haben, der eventuelle Nachsuchen erledigt. Das wird sogar in der Regel abgefragt jährlich.
Das sind auch möglicherweise weitere Kosten. Also billig ist es, glaube ich, auf keinen Fall, wenn man auf die Jagd geht. Wobei es gibt unterschiedliche Varianten, das haben wir gelernt. Die Einzeljagd, man kann mitgehen im Forsthaus, man kann sich es auch einfach mal angucken. Ich danke den Gästen hier. Elisabeth Emmert als Vorsitzende des Ökologischen Jagdverbandes, Dirk Henner-Wellershoff als Vizepräsident des Deutschen Jagdverbandes, Gundolf Bartmann war hier unser Gastgeber, Forstdirektor und Leiter des Forstamtes in Trier-Quint. Kommenden Donnerstag gibt es natürlich auch noch mal wieder einen Marktplatz. Es bleibt ein bisschen tierisch, nur anders. Motten, Wanzen und Mäuse. Ab wann und wie der Kammerjäger gefragt ist, bespricht dann Britta Fecke. Hier geht es gleich weiter mit Umwelt und Verbraucher. Da geht es darum, wie die schöne neue digitalisierte Welt sich in der Landwirtschaft auswirken wird. Ich kann mich nur noch bedanken bei meiner Co-Moderatorin Anke Petermann, am gesamten Team des Deutschlandfunks und bei unseren Gastgebern hier in Trier-Quint. Ich wünsche Ihnen allen einen schönen Tag.